herzlich willkommen zu PG, dem LoRa-Forum rund um die psychische Gesundheit. Es geht um die hellen und dunklen Seiten unserer und vielleicht auch ihrer Seele. Unsere Themen reichen von Meditation, Achtsamkeit, emotionale Intelligenz bis zu ADHS, Borderline und Burnout.
Hallo Martin.
Hallo Sandy, grüß dich.
Grüß dich, ja. Wir waren ja schon mal im Interview. Es ging ja um die Regelungen der sozialen Einrichtungen. Jetzt in deinem Fall ist es ja eine Tagesstätte. Du bist dort der leitende Sozialpädagoge. Wir haben jetzt vor einem halben Jahr schon mal gesprochen. Da ging es darum, warum die Tagesstätten so wichtig sind und was jetzt mit dem Coronavirus da alles war. Damals habt ihr, soweit ich weiß, sehr eingeschränkte Besuche gehabt. Die Gruppen waren, glaube ich, auch nicht mehr so regelmäßig.
Genau.
Jetzt wollte ich einfach mal wissen, nach einem halben Jahr, wie ist es euch ergangen? Wie ist es auch dir als Sozialpädagoge? Wie ist es deinem Team ergangen?
Ja, also bei uns, wir hatten relativ großes Glück, dass wir direkt hier bei uns in der Einrichtung keine positiven Corona-Fälle hatten und deswegen auch nie schließen mussten aufgrund irgendwelcher Quarantäne-Sachen oder so. Es ist so, dass wir eigentlich nach wie vor noch in einem sehr eingeschränkten Betrieb natürlich offen haben. Hat sich jetzt gerade noch nichts geändert, was diese ganzen Abstands- und Hygieneregelungen betrifft. Inzwischen haben wir da eine gewisse Routine, so diesen Alltag unter diesen Bedingungen zu meistern, wobei es natürlich immer einfach noch viel fehlt. Also es ist immer noch sehr, die Gefahr einfach da, dass wir Leute nicht wirklich gut begleiten können, weil wir ja die Plätze müssen wir festlegen, wer kommen kann und auch zu welcher Zeit. Und wir haben nicht mehr so einen niederschwelligen Zugang wie früher.
Was fehlt genau?
Also einfach so diese Niederschwelligkeit. Vor Corona hatten wir einfach offen, jeder konnte kommen, der wollte, konnte sich bei uns aufhalten. Dadurch, dass wir jetzt diese Beschränkung auf die Plätze haben, müssen wir das einteilen. Wir versuchen schon, alle zu erreichen, auch telefonisch, bleiben da im Kontakt. Aber ich denke, es gibt sicher einige, die nicht mehr so einen guten Zugang zu uns finden. Und ich vermute auch, das wird uns dann im Nachhinein, wenn vielleicht diese ganzen Beschränkungen wieder aufgehoben sind, dann wird es wahrscheinlich auch erstmal deutlich, was da vielleicht auch weggebrochen ist. Also das wird nochmal ganz schön spannend, wie sich das dann entwickelt.
Wie sah euer Alltag eigentlich vor den Beschränkungen aus, damit sich meine ZuhörerInnen darunter überhaupt mal was vorstellen können?
Genau, also unser Alltag vor den Beschränkungen war, wir sind ein Zentrum, das eigentlich den ganzen Tag zwischen 8 und 16 Uhr offen hat, wo Menschen mit einer psychischen Erkrankung einfach zu uns kommen können, sich aufhalten, sich den Tag strukturieren können. Wir haben kleinere Arbeitsprojekte und da war halt der Zugang sehr einfach. Also wenn die bei uns mal in der Beratung waren, die Personen, dann konnten die einfach zu uns kommen und sich bei uns aufhalten und auch an Arbeitsprojekten teilnehmen und ohne Voranmeldung oder ohne dass man das irgendwie groß über irgendwelche Formulare beantragen müsste, sondern das war, finde ich, auch so der große Vorteil, dass wir so einen niederschwelligen Zugang haben.
Also jetzt sagst du auch, ihr hattet da Arbeitsgruppen oder so eine Art Arbeitsplätze. Ja, was macht das jetzt mit den Leuten? Fällt da auch bei euch was weg? Wie managt ihr das jetzt?
Also wir versuchen schon, möglichst viel in der Richtung auch aufrechtzuerhalten. Ja, man merkt immer wieder bei den Leuten auch diese ganze Ungewissheit, welche Regelung gilt jetzt, was ist jetzt gerade aktuell. Es ist einfach immer wieder so die Angst, müssen wir doch schließen, müssen wir nicht schließen. Das ist sowas, was die Leute einfach sehr umtreibt. Diese Arbeitsprojekte, das läuft schon. Das ist auch ganz gut, um da was auch für die Hände zu tun zu haben und Beschäftigung zu haben. Das ist halt, ich glaube, wie es auch gesamtgesellschaftlich ist, einfach diese Unsicherheit, wie geht's weiter. Man hangelt sich so von Lockdown zu Lockdown und gesetzliche Regelungen von der einen zur nächsten und dann diese ganzen Inzidenzzahlen. Also ich finde, das ist für uns Mitarbeiter auch schon verwirrend und für Menschen, die dann auch noch vielleicht andere Probleme im seelischen oder psychischen Bereich haben, ist es halt noch viel schwieriger einzuschätzen. Und da haben wir schon so eine Lotsenfunktion oder zu gucken, wie können wir beraten, was sind so für Möglichkeiten da, aber das macht halt auch einfach eine Unsicherheit und das merken wir schon auch bei den Menschen, die uns besuchen.
Ja, das ist ja, glaube ich, auch ganz normal, dass das einen verunsichert. Also ihr hattet ja auch immer einen offenen Mittagstisch und Kaffee, Kuchen ab und zu, glaube ich. Wie schaut es jetzt da eigentlich aktuell aus?
Also das Mittagessen, das ist ein ganz wichtiger Teil auch. Das haben wir jetzt inzwischen auch 5-mal die Woche. Also an jedem Werktag bieten wir ein warmes Mittagessen an. Das ist schon eine große Erleichterung für viele Menschen, dass die einfach einmal am Tag auch eine warme Mahlzeit, eine ausgewogene Mahlzeit zu sich nehmen können. Und das ist auch so ein großer Anreiz, dann auch zu uns zu kommen. Ist gerade ein bisschen schwieriger, weil wir das halt in verschiedenen Schichten austeilen müssen, weil halt nicht so viele Leute gleichzeitig da sein müssen. Das ist schon eine große Anforderung auch ans Personal in der Planung, auch an unsere Küchenkräfte, das immer ja auf den Punkt fertig zu haben. Also das ist, aber da ja scheuen wir die Mühen nicht, weil es einfach auch für die Menschen so wichtig ist, das Angebot zu haben.
Was sind denn die Stimmen eurer Tagesstättenbesucher, die halt regelmäßig kommen? Wie finden die das jetzt mit dem ganzen Virus und wie finden die, dass ihr jetzt damit umgeht?
Ja, es ist unterschiedlich. Also ich habe schon das Gefühl, im Großen und Ganzen wird eigentlich so diese ganzen Hygienemaßnahmen und es gibt ja auch Maskenpflicht bei uns, außer wenn man jetzt isst oder trinkt, das wird alles eigentlich schon akzeptiert. Klar gibt es immer mal wieder welche, die das anzweifeln oder die vielleicht darüber diskutieren müssen, ob das jetzt notwendig ist oder nicht, aber das ist wirklich die große Minderheit. Also ich finde, dass prinzipiell merkt man schon bei vielen eine große Bereitschaft, auch mitzumachen, was diese Regelungen und diese Beschränkungen angeht, einfach auch mit dem Ziel, dass wir möglichst lang den Dienst offen halten können. Das ist, denke ich, das, was uns alle da eint, ist, dass wir versuchen, möglichst lang den Betrieb aufrechtzuerhalten und nicht auch schließen zu müssen, sei es aufgrund irgendwelcher Virusausbrüche oder sonst was. Da erlebe ich eigentlich schon eine großes Zusammenarbeiten zwischen den Besuchern und auch den Mitarbeitern. Also das ist schon, funktioniert eigentlich ganz gut soweit. Klar verunsichert es insgesamt die Besucher, wie auch, denke ich, jeden, was, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, was sind jetzt die aktuellen Regelungen, sowas, da haben wir viel Aufklärungsarbeit zu leisten, aber so bei uns im Zentrum funktioniert es eigentlich ganz gut und haben wir auch eine hohe Akzeptanz.
Ja, klasse, das ist schon mal gut. Die ganzen Regelungen, die ändern sich ja auch stetig. Habt ihr dann auch da eine Pinnwand aushängen oder wie läuft es dann bei euch, dass die dann immer auf dem Laufenden sind, die Besucher? Ihnen?
Ich denke, das sind hauptsächlich Einzelgespräche, in denen dann, weil es sind ja auch immer so unterschiedliche Personen oder unterschiedliche Fragestellungen, kann ich jetzt meine Freunde besuchen, wie ist es mit der Familie, wie ist jetzt die Regelung genau in der Gastronomie oder so, was darf ich jetzt draußen, darf ich nicht. Dann war diese Gründonnerstagsgeschichte war auch einfach eine große Unruhe. Und da würden wir, glaube ich, jetzt auch mit einer Pinnwand nicht wirklich weiterkommen, weil sich es halt, wie gesagt, auch ständig ändert.
Ja, das stimmt,
da
aber.
Wir ständig aktualisieren. Aber das ist so, wir müssen selber versuchen, auf dem Laufenden zu bleiben und dann halt auch dementsprechend das zu kommunizieren im Gespräch mit den Besuchern. Und
also
den
ihr macht das in Einzelgespräche. Ist es jetzt eigentlich auch so, dass man dann auch sagt, okay, jetzt geht's auf den Frühling zu, man nutzt es und macht mehr Ausflüge zum Beispiel draußen. Ihr wohnt ja im wunderschönen Allgäu. Jetzt ist das mit dem Mindestabstand. So wollen die Leute dann auch so eher vermehrt raus? Oder?
Im Rahmen der Tagesstätte haben wir es jetzt aktuell nicht, dass wir groß rausgehen. Vor allem, weil ja auch außerhalb gelten ja auch noch diese Kontaktbeschränkungen, dass es jetzt aktuell ja auch nicht mehr als 2 Haushalte und eigentlich wir sind gerade mit einer Inzidenz über 100, dass wir da auch nur eine Person von einem anderen Haushalt, das würden wir schon wahrscheinlich machen dürfen. Aber da ist man dann ständig auch in einer Erklärungsnot und es ist dann auch eine Frage, wie wir das von den Mitarbeitern her begleiten könnten. Mhm. Also da haben wir gerade leider nicht so die Kapazitäten frei, wie wir es gern hätten, weil wir auch im Alltag aktuell viel mehr zu organisieren haben, um den verschiedenen Zugang dann auch zu regeln und zu schauen, wie wir insgesamt das handeln. In den anderen Teilbereichen bei uns im Haus gibt es ja auch noch ambulant betreutes Wohnen und den sozialpsychiatrischen Dienst als Beratungsstelle. Da sind wir definitiv viel mehr draußen unterwegs und auch beim Spazierengehen, um einfach auch zu sagen, man kann dann mit Abständen auch mal auf die Maske verzichten und hat nochmal einen direkten Eindruck vom Gesicht. Das ist schon einfach auch ein wichtiger Faktor, das dürfen wir auch nicht vergessen.
Seid ihr da auch mit den Politikern im Gespräch?
Also wir verfolgen natürlich so die Presse und das Impfen war immer wieder auch ein Thema, können wir das vielleicht auch bei uns in der Einrichtung machen oder nicht. Da waren wir im Austausch, aber es ist immer eher so anlassbezogen.
Also im Moment, entscheidet ihr dann quasi von Tag zu Tag auch oder wie, ob auf ist?
Nee, wir haben immer offen. Also das fand ich jetzt auch einen großen Vorteil dieser ganzen Regelungen, dass wir durchgehend eigentlich geöffnet haben konnten, auch unabhängig jetzt von den Inzidenzzahlen, um einfach die Grundversorgung für Menschen auch mit einer psychischen Erkrankung zu sichern, dass wir da sein können und unsere Angebote machen können. Das fand ich auch eine ganz tolle Geschichte, dass da nichts weggebrochen ist, weil ich glaube, dass dann auch für viele Leute das noch viel dramatischer Auswirkungen gehabt hätte.
Gab es jetzt auch vermehrt akute Krisen?
Was wir schon feststellen, ist, dass direkt aufgrund einer eigenen Infektion oder so, da hatten wir jetzt weniger. Was wir schon feststellen, was jetzt immer mehr fehlt, sind einfach gerade auch im Bereich der Gruppenangebote, das heißt für Selbsthilfegruppen und so weiter, da ist einfach gerade sehr wenig Angebot. Und das hat schon eine Auswirkung auf die Leute, weil einfach insgesamt weniger Möglichkeiten gibt, sich auch über seine Problematik auszutauschen oder sich mit anderen ins Gespräch zu kommen. Das ist, glaube ich, auch für viele unserer Besucher, die können sich natürlich auch außerhalb unserer Öffnungszeiten auch nicht treffen. Also da gab es schon viele, die sich dann halt mal zum Kaffee trinken oder so. Es entstehen ja hier im Zentrum auch Freundschaften oder Bekanntschaften, die dann auch über die Öffnungszeiten hinaus stabilisieren. Und da ist halt gerade auch viel weniger möglich. Gut ist, wenn schönes Wetter ist, dann kann man da zumindest zusammen spazieren gehen.
Ja, Gruppenkontakt, Austausch.
Ja, wir haben schon, also Gruppenangebote, wir haben im Haus, haben wir schon. Zum Teil haben jetzt auch eine Kollegin, die jetzt aktuell Qigong anbietet und ein Entspannungstraining. Das geht alles, aber halt einfach in einer sehr reduzierten Teilnehmerzahl. Also es sind dann, können dann nur 3 bis 4 teilnehmen und es wären eigentlich schon Interesse von deutlich mehr da.
Melden die Leute sich dann eigentlich überhaupt noch an oder haben die dann eigentlich Angst?
Da ist wenig Angst da gerade bei unseren Besuchern. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass aufgrund von einer Angst vor einer Infektion oder so unsere Besucherzahlen deswegen auch eingebrochen wären überhaupt. Ich glaube schon, dass es viel geschätzt wird, dass wir offen haben und dass wir bestimmte Angebote haben.
Das ist ja schon mal ganz beruhigend. Also bei euch ist es jetzt auch angekommen, das Virus. Wie halt überall, man gewöhnt sich quasi an den neuen Alltag, kann man so sagen, oder?
Ja, man gewöhnt sich dran, aber man sehnt sich trotzdem täglich nach einer Zeit, in der einfach diese Einschränkungen nicht mehr da sind, weil wir schon das Gefühl haben, dass einfach die Versorgung schon schlechter ist dadurch. Also wir erreichen, denke ich, nicht so viele Leute. Wir können nicht diese vielfältigen Angebote auch machen, die wir sonst hätten. Gerade so Ausflüge und sowas, was ja auch ein Teil Normalität ist, den wir auch gerne begleiten würden, dass das wegfällt, ist schon einfach sehr schade. Ich erlebe eine große Bereitschaft von unseren Besuchern da mitzumachen und Unterstützung auch für das Personal. Und von dem her habe ich gute Hoffnung, dass wir da gut durchkommen. Aber ja, schauen wir mal, wie lange es noch dauert.
Herzlich willkommen zurück bei PG, eure Sendung für psychische Gesundheit. Heute befassen wir uns mit dem ersten Teil zum Thema Essstörungen, nämlich Wege aus der Bulimie. Mit Frau Lorenzen, Diplompsychologin und DBT-Therapeutin, Sina vom YouTube-Kanal Mut im Bauch und Lena vom Kanal Hallo Lena. Unser Interview fand via Zoom statt. Wenn ihr bei uns mitmachen wollt, meldet euch bei büro@lora924.de. Ich wünsche euch viele hilfreiche Erkenntnisse und Mut, den eigenen Weg zu gehen. Wir beginnen mit der Frage, welche Rolle die Bulimie einst im Leben der beiden Betroffenen hatte.
Bulimie ist für mich auch einfach purer Kontrollverlust. Maßlosigkeit beschreibt es einfach auch echt, sehr treffend.
Frau Lorenzen, wenn Sie jetzt eine Betroffene haben, wie würden die diese Erkrankung beschreiben?
Ist tatsächlich recht unterschiedlich. Ich war gerade so ein bisschen zusammengezuckt, weil dass das Erbrechen immer so schambesetzt ist. Ich habe es durchaus auch mal anders gehört, aber Sie haben schon recht, im Durchschnitt wird es eher negativ geschildert. Aber ich hatte zum Beispiel auch mal Patienten, die sagten, das war ein reinigender Prozess für sie, dieses Erbrechen. Also dass das am Ende von einer Phase kam, wo sie sich wirklich scheiße gefühlt haben in dem Moment und dann kam das Erbrechen und dann ging es wieder gut. Das gab es auch. Aber genauso wie die beiden Betroffenen es hier schildern, habe ich es schon auch gehört. Und es stimmt, glaube ich, leider auch, dass im Vergleich gerade mit Anorexie, vielleicht müssen wir den Begriff auch nochmal erklären, es ist ja so das medizinische Fachwort für Magersucht, Bulimie irgendwie so ein bisschen schlechter angesehen wird. Ne? Also Anorektiker genießen irgendwie schon immer noch das Klischee, dass sie sehr diszipliniert sind und es durchziehen, während es bei der Bulimie ja immer so ein Hin und Her zwischen Hungern und wieder Erbrechen oder anderen Methoden ist, wo irgendwie so sowas anhaftet von, die kriegt das nicht hin, wirklich Diät zu halten. Das ist, glaube ich, das, was leider oft dann auch noch im Umfeld dazukommt. Ich habe das, muss ich kurz dazu sagen, so ein bisschen als Disclaimer, ich bin jetzt ja keine reine Essstörungstherapeutin, ich habe in der Klinik nur für Essstörungen gearbeitet, ich habe das oft als Begleitsymptom von anderen Störungen gesehen. Und da hat es dann auch oft halt eine besondere Funktion gehabt, irgendwie nochmal die Symptome einer anderen Störung mit auszugleichen. Ich muss aber sagen, Essstörungen sind einige leider der hartnäckigsten Störungen, die man so haben kann. Also ich glaube, es ist ganz schwer, wenn man da einmal reingerutscht ist, sich wieder rauszuarbeiten. Es braucht sehr viel Disziplin, um diese Muster wieder abzulegen.
Ja gut, aber da wären wir jetzt schon wieder, also bei dem Wort Disziplin, Entschuldigung.
Lassen Sie mich umformulieren, Kraft. Man braucht viel Kraft.
Kraft. Ja, wie würdet ihr das beschreiben? Braucht man da viel Kraft oder?
Ja, Mut und Kraft trifft es, glaube ich, ganz gut. Also für mich war ein ganz grundlegender Aspekt meiner Genesung, mich zu öffnen. Also ein Teil davon wirklich auch an die Öffentlichkeit zu gehen, damit aber in allererster Linie mal meiner Familie und meinem damaligen Freund davon zu erzählen, weil ich dachte wirklich in meiner Bulimie-Zeit, es wird niemals irgendjemand über mich erfahren. Das werde ich mit ins Grab nehmen. Das ist so unangenehm, das darf niemand wissen. Und ich habe immer wieder versucht, selbst daraus zu kommen, aus eigenem Antrieb, aus eigener Kraft, ohne irgendjemandem davon zu erzählen. Und es hat halt nie geklappt, weil sich die Bulimie dadurch immer ein Hintertürchen offen gehalten hat. Wenn es niemand weiß, beobachtet mich auch niemand. Das heißt, es merkt auch wieder niemand, wenn es wieder schlechter wird. Und eins der krassesten Dinge, die ich gemacht habe, wie ich damals meinem Freund davon erzählt habe und mit ihm zusammen, dann als nächstes meinen Eltern, Kraft dann natürlich im Genesungsprozess durchzuhalten, immer wieder Rückschläge zu akzeptieren, zu verstehen, dass es nicht von heute auf morgen geht. Ja, braucht unglaublich viel Kraft auf jeden Fall.
Ich bin ja sehr dafür, dass man da offen drüber redet, weil ich kann mich noch erinnern, es gab viele Zeiten, wo ich gedacht habe, ich bin die Einzige, die so denkt, ich bin die Einzige, die so fühlt. Es ist schon wichtig, dass man weiß, okay, das ist nicht abartig oder total absurd, was ich da denke oder wie ich mich fühle. Das sind schon gute Fragen. Ich sage immer, ich bin so zu 90% draus, weil es gibt schon auch, besonders in sehr, sehr herausfordernden Zeiten, den ein oder anderen Rückfall, aber es ist nichts Tägliches mehr, was es früher war. Es hat sich eigentlich mein ganzes Leben drum gedreht. Ich sage immer, was mir an allererster Stelle geholfen hat, rauszukommen, weil ich hatte nicht die Kraft, es für mich zu machen, war es für meinen Sohn zu machen, weil ich gedacht habe, will nicht krank sein. Ich will nicht, dass er mich so erlebt. Wenn man es anfangs für jemand anderen macht, aber es im Fall Lauf dann für sich selbst macht, ist das zumindest mal eine Motivation, da rauszukommen, weil ich höre das immer und immer wieder von Leuten, dass sie sagen, ich weiß nicht, warum ich das für mich machen soll, ich habe keine Ahnung, also ich bin es mir nicht wert, da für mich rauszukommen, und ich denke, wenn man mal so einen anderen Antrieb hat, da rauszukommen, kann man vielleicht über die Zeit lernen, es auch für sich zu machen. 2012 war das Jahr, wo es am schlimmsten war für mich, also mit jedem Cent, jede Minute, jeden Gedanken habe ich da rein investiert. Das ist nicht das Leben, das ich führen will, das ist auch nicht das Leben, an das ich mich später mal erinnern will. Also ich möchte schon gern einfach frei von dem Ganzen sein und bessere Wege finden, mit schwierigen Lagen umzugehen.
Ich finde es auch sehr spannend, eine reine Frauenrunde, also Bulimie scheint schon ja weiterhin ein typisches Frauenproblem zu sein. Aber warum tun sich jetzt da die Kliniken eigentlich so schwer, das anzuerkennen, dass Veganismus keine Essstörung ist?
Also das halte ich mal für ein Generationsproblem, ehrlich gesagt. Bei uns in der Klinik zum Beispiel war, würde ich über den Daumen sagen, die Hälfte des Personals vegetarisch. Wir waren aber alle sehr jung, ne, und auch sehr weiblich. Und Vegetarismus, Veganismus ist was Junges, Weibliches. Zumindest aktuell noch. Ich glaube, dass sich das auch weiter ändern wird jetzt in zukünftigen Jahren. Aber es ist halt ein Trend, der vor allem in dieser Ecke begonnen hat. Also ich kann nur für uns so sprechen, wie wir es im Team immer besprochen haben. Grundsätzlich, wenn jemand vegan, vegetarisch gelebt hat, war das für uns nie ein Thema. Ich hatte ab und zu aber schon Patienten, die aus ihrer Essstörung heraus den Veganismus auch exzessiv rigide betrieben haben, wo wirklich bei jeder einzelnen Zutat hinterher geforscht wurde, ist das jetzt auch wirklich ganz genau vegan und hundertprozentig und so weiter. Und wo uns manchmal unwohl wurde aufgrund der Art und Weise, wie das gemacht wurde. Wie ein neuer Platzhalter, wo dieser ganze Lebensinhalt sich jetzt darauf projiziert hat, hatten wir oft den Eindruck. Also wenn wir daran Kritik geübt haben, dann war es meistens daran und nicht daran, dass jemand vegan oder vegetarisch lebt. Also das war nie ein Thema. Und wurde bei uns in der Klinik auch versucht, von der Küche drauf einzugehen. Also vegetarisch gab es auf jeden Fall, bei vegan wurde es manchmal schwierig. Aber diese Vorbehalte kann ich so nicht nachvollziehen. Aber ich erinnere mich auch in einer anderen Klinik, wo ich mal gearbeitet habe, wo eine etwas ältere und da jetzt mal freundlich sehr robuste Ärztin mich auch mal angesprochen hat, irgendwie, dass sie es eine Unmöglichkeit, wenn Kinder vegetarisch aufwachsen müssen und so weiter, wo ich dann ganz ruhig noch gesagt habe, also Entschuldigung, ich bin auch vegetarisch aufgewachsen. Es geht eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, da hängt auch noch viel an der eigenen Lebensweise, dass es in vielen älteren Generationen noch nicht so bekannt ist und auch was dazugehört. Dann wird auch Vegetarismus mit Veganismus oder auch dem berühmten Utarismus verwechselt, ne? Also am liebsten nur runtergefallene Früchte essen. Und insofern, ich glaube, da sind auch ganz viele Vorurteile noch unterwegs.
Wir leben in einer Welt, in der wie nie zuvor das Wissen die Weisheit überflügelt hat. Charles Morgan.
Lora, München, auf der 92,4, Montag bis Donnerstag von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Du hast in einem von deinen älteren Videos fast schon ein bisschen so demonstrativ, finde ich, gesagt, du bist erstmal von der Bulimie tatsächlich zurück in die Orthorexie. Würdest du das jetzt heute auch immer noch so sagen? Und meinst du, dass es also für deinen Weg auch absolut so nötig war? Und du bietest ja auch Coachings an. Was würdest du denen da empfehlen?
In meinen Coachings empfehle ich nicht den Weg, den ich gegangen bin. Auf gar keinen Fall. Das ist einfach was ganz Individuelles. Und das kann man nicht einfach auf jeden übertragen. Ich kann ganz klar sagen, dass ich damals auf jeden Fall orthorektisch war nach meiner Bulimie, ja. Und mir war das tatsächlich teilweise damals schon bewusst, aber ich habe das in Kauf genommen. Genauso wie ich eine leichte Sportsucht entwickelt habe und es ebenfalls in Kauf genommen habe, weil ich immer gemerkt habe, es geht mir, trotz dass ich ganz genau weiß, ich bin noch krank, es geht mir so viel besser als in der Bulimie. Ich sehe wieder einen Sinn im Leben. Ich verbringe meine Tage nicht mehr 5 bis 8 Mal täglich mit Fressanfällen und danach mich übergeben. Ich kann wieder Dinge tun. Und ja, ich kann auch nicht in ein Restaurant gehen und dort einfach blind irgendwas essen. Ich wusste, dass ich nicht normal bin, aber ich wusste, dass es einfach gerade für mich der beste Weg ist, es überhaupt irgendwie zu schaffen, weil ich es einfach 2 Jahre vorher versucht habe, normal da rauszukommen. Normal im Sinne von 3 Mahlzeiten täglich, unbedingt Süßigkeiten integrieren, und es hat mir so Angst gemacht. Ich hatte immer wieder Rückfälle. Und dann habe ich gesagt, okay, bevor ich wieder komplett zurückrutsche, esse ich jetzt eben nur gesund, aber dafür, ich habe halt das erste Mal den Punkt gefunden, wirklich mir zu erlauben, viel zu essen, wie ich möchte. Das war für mich ein Befreiungsschlag. Ich habe dann eben über die Jahre auch gemerkt, dass ich langsam geschafft habe, davon loszulassen, weil ich mir keinen Druck gemacht habe. Es hat mir niemand gesagt, dass ich was verändern muss. Ich habe einfach mein eigenes Ding gemacht. Ich habe die ganze Zeit gewusst, alles zu seiner Zeit, und dann konnte ich Schritt für Schritt in ein komplett normales Essverhalten gehen. Und wie gesagt, das war für mich einfach das größte Glück.
Orthorexie ist oder orthorektische Störung ist ein Vorschlag, wie man eine neue Diagnose nennen könnte. Die gibt es noch gar nicht so richtig auf dem Papier. Und gemeint ist halt ein insofern gestörtes Essverhalten, als sich alles darum dreht, dass man möglichst gesund ist. Was auch immer das heißt. Ne? Es gibt Leute, die alle Fette vermeiden, andere, die Fette essen, aber dafür alle Zucker vermeiden oder was auch immer. Und ein bisschen, was ich gerade beschrieb, so indirekt, was wir im Team manchmal beobachtet haben, das geht so in die Richtung Orthorexie, dass etwas sehr rigide beobachtet wird. Ganz klare, strenge Regeln, was gegessen werden darf und was nicht. Aber es ist jetzt nicht klar, Bulimie oder Anorexie. Und Anorexie, vielleicht auch nochmal kurz, wie gesagt, Magersucht, damit können die meisten was anfangen. Aber da geht es halt darum, dass man wirklich hungert, und zwar wirklich, wirklich hungert. Also man muss ein starkes Untergewicht haben, um überhaupt die Diagnose zu bekommen. Was nicht heißt, dass man nicht auch sich erbricht oder so. Also diese typische Verhaltensweise des bulimischen Erbrechens kann durchaus auch im Rahmen der Anorexie auftauchen. Und die Übergänge sind fließend, wie es hier auch schon anklang. Man kann von einer Phase in die nächste rutschen. Es gibt auch sowas wie atypische Anorexie oder atypische Bulimie, wo das so ein bisschen hin und her geht. Aber so im Groben könnte man sagen, die Anorektiker sind auf jeden Fall die stark Untergewichtigen, die vor allen Dingen hungern. Und die Bulimiker müssen nicht untergewichtig sein. Es gibt auch übergewichtige Bulimiker. Da geht es eher um diese Dynamik zwischen Essattacken und dann wieder alles tun, um das wieder runterzukriegen. Das muss auch nicht erbrechen sein übrigens. Kann auch exzessiver Sport sein oder Abführmittel. Aber es geht halt immer darum, irgendwann die Kontrolle, oder es geht nicht darum, aber es ist ein typisches Symptom, die Kontrolle zu verlieren, dann wieder ganz viel zu essen, sich deswegen schlecht zu fühlen oder wieder alles zu tun, um es wieder runterzukriegen.
Das sagt DBT-Therapeutin Frau Lorenzen zur Abgrenzung der verschiedenen Essstörungen. Gleich wird uns YouTuberin Lena erklären, welche Gedanken bei ihr vor dem Essbrechdruck einhergehen.
Was sind bei dir die individuellen Faktoren? Wie läuft so eine Kommunikation in deinem Kopf ab, bevor jetzt sowas passieren würde?
Ja, ich meine, für die, die meine Videos nicht kennen, weil ich ja nicht annehme, dass sie jeder kennt, meine Videos habe ich immer meine inneren Anteile, der gesunde Anteil, die Bulimie, Tagträumerin, die Depression, solche, also die kranken Anteile vor allem und auch eben den gesunden Anteil, die alle miteinander kommunizieren. Ich habe in einem Video schon mal so eine innere Kommunikation, also so einen inneren Dialog abgespielt, mit wo die Bulimie mich eben überreden will, hey, wollen wir dich im Fressanfall haben? Und ich dann eben mit ihr rede und sage, nein. Und so ein innerer Dialog mit diesen kranken Anteilen, wahnsinnig anstrengend. Also meistens läuft es so ab, dass eben die Bulimie meint, wenn irgendwas stressig ist, wenn irgendwas zu viel ist, wenn mich irgendwas sehr belastet, hey, mich gibt's auch noch, wie wir mit schwierigen Situationen umgehen können, wie du zumindest für einen Moment mal Entlastung hast oder mal rauskommst aus dem Gefühl, aus dem Denken. Weil für mich war die Bulimie das immer. Es war, mir ist alles zu viel und während ich esse, während ich mich übergebe, ist alles andere weg. Und ich glaube, diese Art von Entlastung war auch das, was ich, auch als die Bulimie angefangen hat, das war das, was ich wollte. Ich wollte einen Moment einfach nicht da sein. Das klingt so komisch, wenn ich sage, mit der Bulimie zu reden, aber ich stelle es mir eben immer als den Anteil vor, den ich auch in den Videos zeige. Also so mit dem eigenen Anteil zu reden und sagen, ja, es ist zu viel und ja, es ist gerade nicht lustig, aber es gibt auch andere Wege, wie man damit umgehen kann. Also
zum Beispiel?
Mal schauen, was gibt es denn für ein schönes, konkretes Beispiel? Was ist denn schön belastend?
Corona.
Corona, ja. Ist das, ja, stimmt, das, oder? Ist sehr belastend. Wenn man sich zum Beispiel denkt, eben wenn man jetzt Corona rannimmt, ich bin ohnehin den ganzen Tag zu Hause oder ich verbringe viel Zeit mit mir und ich halte das irgendwie nicht aus oder ich denke, ach, jetzt kommt es auch nicht mehr drauf an, weil ich muss ohnehin nirgends hingehen. Dann ist es wichtig, dem auch was entgegenzusetzen. Also das sagt auch meine Therapeutin immer, dem was entgegensetzen, zu sagen, kommt es wirklich nicht drauf an, ist es wirklich gerade egal oder versucht sich da die Bulimie nur gerade wieder ein Hintertürchen zu bahnen.
Frau Lorenzen, aber was würden Sie da jetzt als Therapeutin raten?
Das kommt total auf die Situation an, das kann ich leider nicht so pauschal antworten. Aber bei beiden ist ja jetzt schon, die haben ja offensichtlich viel schon rausgefunden über ihre eigene Störung. Das heißt, die wissen auch, was ihre Triggerpoints sind, ne? Wann das losgeht und was da so hintersteckt an Dynamiken und so weiter. Ich glaube, da kann man dann wirklich sehr schnell in die jeweilige aktuelle Situation gehen und sagen, okay, was würde dich jetzt genug ablenken, damit du das nicht machen musst? Welches Bedürfnis ist da eigentlich gerade dahinter und kriegen wir das irgendwie befriedigt durchs Hintertürchen auf einem anderen Weg? Wie schaffen wir es jetzt auch nur, den Fressanfall auch nur mal ein paar Stunden oder Tage rauszuzögern? Das kann ja schon helfen, dass der Druck dann irgendwann von alleine wieder runtergeht. Wenn das noch nicht so klar auf dem Tisch liegt, was dahinter steckt, dann klingt es vielleicht seltsam, aber dann würde ich gar nicht so krass jetzt in der Situation dazwischen gehen, sondern eher sagen, okay, beobachten Sie es bitte mal. Wenn Sie Ihre nächste Fressattacke haben, gucken Sie mal, was da los ist. Mhm. Was geht Ihnen vorher durch den Kopf? Was ist der konkrete Auslöser, der letzte Tropfen? Aber wo geht es eigentlich los? Was war schon davor die ganze Zeit? Und kurz danach, wie geht es Ihnen dann? Und was geht Ihnen dann durch den Kopf? Also dieses erstmal protokollieren und gucken, was da wirklich dahinter steckt. Weil sonst machen wir wieder Symptomdoktorei. Es ist immer ganz wichtig zu verstehen, was ist das eigentliche Bedürfnis, was man gelernt hat, über Essen und Erbrechen zu befriedigen, aber was ja eigentlich nur eine Ersatzbefriedigung sein kann. Was wäre eigentlich der Wunsch?
Also das mit dem Protokollieren muss ich schon sagen, also das habe ich auch gemacht eine Zeit lang. Es ist nur so schwer auszuhalten, wenn man denkt, warum klappt es nicht schon? Warum kann ich nicht jetzt schon aufhören? Mhm. Aber es ist natürlich verdammt wichtig, da hinzuschauen und zu sagen, okay, das ist jetzt passiert oder das passiert gerade, wie geht's mir jetzt gerade dabei? Das stimmt schon jetzt. Das sind so Sachen, die irgendwie vergisst man die so während der Genesung, aber das stimmt, das war ein wichtiger Teil davon. Einfach zu sagen, okay, ist das passiert? Was ist davor passiert? Wie ging es mir währenddessen? Wie geht es mir jetzt? Das ist auch ganz wichtig.
Diese bulimischen Fressattacken sind halt ja auch oft ein Versuch, Gefühle wegzumachen. Und deswegen meistens ist es fast immer in der Psychotherapie der Königsweg zu gucken, was habe ich da eigentlich für ein Gefühl? Was will mir das Gefühl sagen? Ne? Also wo kommt es her?
Auch bei Sina, ebenfalls YouTuberin und Genesungscoach bei Essstörungen, sind es ähnliche Mechanismen, die vorher unbewusst abliefen, die sie jetzt aber gut im Griff hat.
Sina, du hast auch mal in einem deiner Videos protokollieren, das fand ich auch ganz spannend. Du hast auch gesagt, okay, ich baue jetzt mal ganz bewusst so einen Essanfall und protokolliere das. Essstörungen sind ja in der Regel chronisch, weil das ist ja nicht wie beim Alkohol oder wie bei Drogen, wo man jetzt drauf verzichten würde. Gibt es auch bei dir noch so Situationen, wo du sagst, ja, jetzt könnte ich einen Essanfall bauen?
Also ich höre das auch immer wieder, ich glaube, da spalten sich so ein bisschen die Geister. Kann man vollkommen genesen oder kann man es nicht? Wird es immer ein Triggerpunkt sein? Ich kann ganz klar sagen, ich habe kein Thema mehr damit. Das Einzige, was bei mir ging das Ganze auch mit einer Depression einher. Ich merke, dass ich sehr anfällig bin, was eine Depression betrifft. Gerade auch, als ich meine Tochter bekommen habe im Wochenbett, habe ich schon gemerkt, das ist einfach, also habe ich es nochmal ganz deutlich gemerkt, ich muss einfach auf mich aufpassen, ja, auf jeden Fall. Ich bin psychisch vielleicht ein bisschen instabiler als andere Menschen, aber ich kompensiere nicht mehr mit Essen. Das ist einfach wirklich vorbei. Ja, dementsprechend kann ich von mir wirklich nur sagen, es ist definitiv nicht chronisch, weil ich niemals mehr auf die Idee kommen würde, irgendwas mit Essen zu regeln. Das, der Salat ist einfach gegessen. Bin nicht der König der Sprichwörter, aber ich glaube, so sagt man es. Ich habe damals eben auch, ich habe nicht gesagt, okay, komm, jetzt habe ich einen Fressanfall und beobachte das mal ganz genau, sondern es war vielmehr so, ich habe bei mir ein Muster erkannt. Wenn der Druck einmal da ist, dann kann ich es hinauszögern. Also ich habe verschiedene Strategien gelernt, es hinauszuzögern. Es funktioniert einigermaßen, aber ich persönlich konnte es nicht mehr vergessen. Ich wusste irgendwann, er wird kommen. Und deshalb habe ich es dann tatsächlich irgendwann mal so gemacht, zu sagen, und es war eine einmalige Sache und es war auch, glaube ich, einer meiner letzten Fressanfälle überhaupt, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt alles bewusst. Bei mir war es ein Ritual, immer irgendwie einen Fernseher anzuhaben, YouTube-Videos laufen zu lassen oder irgendwie mich abzulenken, während ich die Fressanfälle habe. Ich habe das nie in Ruhe gemacht und ich glaube, das ist bei den meisten so. Und ich habe wirklich gesagt, okay, dann mache ich es jetzt, aber vollkommen bewusst und ohne Ablenkung und auch nicht auf dem Sofa, sondern am Essenstisch, ganz alleine. Ich versuche so langsam zu essen, wie ich kann, was natürlich nicht funktioniert hat, aber das Ganze wirklich bewusst zu erleben. Und was ich mir auch absolut zum Ritual gemacht habe, nach jedem einzelnen Fressanfall, das waren sehr, sehr viele in meiner Genesungszeit, danach immer zu schreiben und mich selbst zu reflektieren, zu verstehen, was habe ich da gerade gemacht, mit mir in Dialog zu gehen, das war einfach unfassbar wichtig.
Toll, dass ihr das auch so ja, ehrlich einfach auch teilt.
Im Anschluss stelle ich die These auf, dass sehr schmale Menschen für besonders diszipliniert gelten. Aber Anorexie ist alles andere als eine harmlose Erkrankung.
Das möchte ich auch genau mal ganz klar unterstreichen. Also ich glaube, es hat gesellschaftlich diesen Anstrich. Aber man darf auch nicht vergessen, Anorexie ist auch eine tödliche Krankheit. Ne? Also es gibt immer wieder Menschen, die sich tatsächlich zu Tode hungern. Und auch welche, die sich anders suizidieren während der Anorexie, weil es so belastend ist. Ne? Also bitte nicht so verharmlosen. Also ich weiß nicht, von Ihnen so gemeint, weiß ich.
Nee, das waren jetzt nicht so
aber gemeint. Aber ich glaube, das darf man bei der Sache nicht vergessen. Ja. Ne? Also es wird zwar auch in der Anorexie-Szene ein ganz schöner Kult betrieben. Ne? Also es gibt Patienten, die sich selber quasi ihren Selbstwert daran aufrichten, dass sie in Anführungszeichen Anna sind, ne, und da sich gegenseitig mit Fotos anheizen, wie man gefälligst aussehen sollte. Ne? Also das ist auch ein wahnsinniger Druck, finde ich, dahinter auch ein ganz starker sozialer Druck innerhalb der Szene. Das ist eine sehr gefährliche Krankheit, muss man echt mal sagen.
Also war das für euch auch irgendwie immer was Erstrebenswertes, da an eurem Körper irgendwas zu modellieren oder gab es auch diesen Hintergrund, Sina?
Also der Wunsch abzunehmen stand bei mir natürlich immer. Ich immer zu dick gefühlt, immer und wollte immer weniger wiegen. Ich war auch nie untergewichtig, also in meiner anorektischen Zeit schon, aber während der Bulimie war ich nie untergewichtig. Ich war immer so am unteren Rand des Normalgewichtes, aber mein Anspruch war es wirklich auch untergewichtig zu sein. Also das Gewicht, das ich damals angestrebt habe, das ist für mich einfach nicht erreichbar, ohne essgestört zu sein. Dementsprechend war das natürlich, ja, stand die Optik schon auf jeden Fall auch bei mir im Vordergrund. Ich war damals auch einfach ein extrem oberflächlicher Mensch. Ich war ständig auf irgendwelchen Partys, habe extrem viel Alkohol getrunken, habe Stunden im Bad verbracht. Also völlig anders, als ich es zum Beispiel auch heute bin.
Ja, Lena, du machst ja auch viel über dieses Pro-Anna-Thema auch total anschaulich. Es ist ja jetzt Gott sei Dank nicht mehr so, aber du willst ja auch deinen ZuhörerInnen auch was vermitteln. Was möchtest du denen vermitteln?
Über Pro-Anna oder generell Essstörungen?
In puncto ja, Pro-Anna und du machst dich auch ein bisschen lustig über das Ganze, dass es ja eigentlich völliger Quatsch ist, dass man sich selber so kasteit, ist so mein Eindruck. So, was willst du den Menschen eigentlich sagen? Was würdest du einem jungen Mädchen raten, das wo jetzt sagt, so, oh, ich fühle mich zu dick?
Also das Erste, was mir in den Sinn kommt, jemanden, der mit schreibt, ich fühle mich zu dick, dem würde ich raten, fang nicht mit dem Blödsinn an, weil sowas will man nicht im Kopf manifestiert haben. Das frisst so viel Zeit, das frisst so viel Energie. Ich weiß auch, es hat mir viele Chancen genommen, es hat mir sehr viel, einfach kostbare Zeit, all diese Jugendjahre, wo andere so sich ausprobieren und Erfahrungen sammeln, waren bei mir überdeckt mit Bulimie und das ist nicht schön, das ist es auch nicht wert. Also wenn sich jemand irgendwie nicht gut mit sich fühlt, würde eher schauen, ob es was mit den Werten, den Einstellungen, den Erwartungen zu tun hat und nicht mit dem Körper, weil der Körper ist immer nur das Schlachtfeld. Also bei Essstörungen habe ich das Gefühl, weil es geht nicht um den Körper, es geht immer um was anderes.
Um was denn zum Beispiel?
Ich denke, es geht darum, dass man denkt, man ist nicht gut genug. Man fühlt sich nicht geliebt, man will vielleicht Beachtung haben oder was kommt noch oft? Also auch was Kontrolle? Mir Leute so schreiben. Kontrolle. Ich glaube, das Essen ist nur ein Mittel. Ich bin mir sicher, es ist nicht das eigentliche Problem.
Sagt Lena zu typischen Glaubenssätzen bei Essstörungen. Sina ergänzt außerdem.
Es ist ja auch unfassbar einfach, sich mit Essen und Körper und anderen Oberflächlichkeiten zu beschäftigen. Also klar, wie gesagt, für mich stand das damals im Vordergrund. Aber warum stand es im Vordergrund? Weil ich von anderen Dingen ablenken wollte, weil ich von dem, wie es wirklich in mir aussieht, ablenken wollte und lieber ja, mich um sowas gekümmert habe, wo man so ein bisschen die Kontrolle haben kann im Vergleich zu den Dingen, wo ich sie eben nicht haben kann.
Ja, das stimmt. Ich meine, es ist auch sehr viel einfacher abzunehmen, als zu sagen, ich fühle mich nicht gut genug, wie kann ich das ändern? Weil das ist ein mega großes Thema. Da ist es natürlich einfacher zu sagen, okay, ich reduziere jetzt meine Kalorien drastisch, weil das ist einfacher umzusetzen. Da sieht man schneller was.
Tatsächlich, also diese Restriktion von Kalorien, also eine Essstörung ist ja auch immer was Körperliches. Wenn man jetzt Essen so arg nicht mehr isst, dann ist es ja eigentlich vorprogrammiert, oder? Was würden Sie sagen? Also zu diesen Rückfällen und zu welchem Essverhalten würden Sie jetzt erstmal raten einer Patientin, die genesen will?
Also eine Ernährungsexpertin bin ich nicht. Von daher, ich weiß jetzt gar nicht, worauf man jetzt ganz besonders achten sollte, so was Mineralien und Blub angeht. Aber natürlich ist das Ziel irgendwie ein halbwegs ausgewogener Essensplan. Aber natürlich, was macht das mit dem Körper? Fangen wir bei der Anorexie an, weil es da einfach nochmal deutlicher wird. Wenn man lange hungert, dann geht der Körper in den Hungermodus. Das kennen vielleicht auch Sportler, wenn sie es ein bisschen übertreiben und nicht genug Kalorien nachfüttern. Der Körper baut leider als erstes das ab, was wir eigentlich schön finden, nämlich zum Beispiel Muskeln, ne? Und als allerletztes seine Fettreserven. Das heißt, es ist sehr schwer, alleinig durch Hunger auf den Stand zu kommen, den einem so als Ideal vorschwebt. Also der Körper ist ja in Anführungszeichen doof. Er weiß nicht, warum wir hungern. Er kriegt nur mit, es ist zu wenig Essen da. Ne? Und unser Körper hat eigentlich den Anspruch, möglichst gut durch den Tag zu kommen, mit möglichst viel Energiereserven am Ende des Tages noch möglichst viel Energiereserven übrig zu haben. Das heißt, was er jetzt macht im Hungermodus ist, so viel Energie ranziehen, die nur irgendwie geht. Das heißt, immer wenn eine Kalorie reinkommt, die wird sofort angelegt. Also er versucht, noch mehr Fett aufzubauen. Genau kontraproduktiv im Prinzip zu dem, was man eigentlich als Anorektiker anstrebt. Und wenn sich das chronifiziert, dann wird es manchmal so extrem. Wir haben ein, zwei Patientinnen, sind mir jetzt schon begegnet in meiner kurzen Laufbahn, die früher mal anorektisch waren, die da auch rausgekommen sind und die mit einem völlig normalen Essen zugenommen haben, weil der Körper sich dauerhaft so umgestellt hat, dass jede Kalorie irgendwie doppelt bei denen ins Gewicht fiel. Das merkt man schon. Also auch da macht es einem der Körper dann leider sehr schwer, bei der Genesung wieder auf ein normales Essverhalten zu kommen, weil der Körper als allerletztes sagt, ah, okay, jetzt ist wieder in Ordnung, ich kann mich wieder daran gewöhnen, dass immer genug Essen nachkommt. Und bei der Bulimie, es kommt halt darauf an, wie die Person das betreibt, ob da auch Hunger eine große Rolle spielt oder ob es mehr so diese Dynamik aus Hunger und Erbrechen ist. Das Erbrechen macht natürlich auch was mit dem Körper. Bei Bulimikern sind oft die Zähne zum Beispiel betroffen durch das Erbrechen der Magensäure. Das geht leider nicht ungesehen an den Zähnen vorbei. Ganz interessant ist auch, dass viele dieses tägliche Erbrechen machen oder mehrmals täglich sogar sich so eine Art Reflex antrainieren. Also ganz viele brauchen nur noch ein ganz kleines Signal, um erbrechen zu können. Sie drücken sich kurz auf den Magen oder denken auch nur dran und zack geht's los. Das kann man sich so als Nicht-Bulimiker gar nicht vorstellen, dass es so schnell geht. Das heißt, man trainiert den Körper wirklich auf bestimmte Verhaltensmuster auch an der Stelle. Und natürlich leert man gewisse Speicher, also Vitamine und Mineralien, die der Körper eigentlich dringend braucht, die dann erst wieder aufgefrostet werden müssen. Aber da geht es wieder wirklich, da würde ich immer zur professionellen Ernährungsberatung raten, worauf man da besonders achten sollte.
Der Körper ist der Schauplatz für seelische Schwierigkeiten und leidet darunter.
Da ist ja auch Sina ein bisschen Expertin, weil du bietest da ja auch deine Coachings an. Jetzt mal an euch beide auch eine Frage. Wie ist es bei euch jetzt? Wie geht es euch körperlich?
Super gerne. Heutzutage habe ich keine körperlichen Symptome mehr oder nichts, was irgendwie übrig geblieben ist. Ich hatte katastrophale Zähne, ja. Ich habe großes Glück gehabt. Katastrophal kann man nicht wirklich sagen. Ich habe keine Zähne verloren oder so. Ich habe mich in der Bulimiezeit nicht getraut, zum Arzt zu gehen, egal zu welchem Arzt. Besonders vom Zahnarzt hatte ich große Angst, weil ich einfach Angst hatte, dass man sieht und man hat es auch gesehen. Das heißt, das war für mich einfach auch so eine Hürde, die ich damals genommen habe, zum Zahnarzt zu gehen und wirklich, ja, einmal alles machen zu lassen und dann wirklich auch wieder so den Ansporn zu haben, es auch wirklich nicht mehr zu tun. Also es war für mich nochmal so, okay, das muss jetzt wirklich ein Ende haben, weil allein wegen meinen Zähnen, es ist einfach scheiße. Reflux hatte ich auf jeden Fall auch, ziemlich lange sogar, inzwischen auch gar nicht mehr, Gott sei Dank. Es gibt ja tatsächlich aber auch Betroffene, die wirklich Probleme haben, dass der Magenpförtner nicht mehr schließt und zwar nie wieder.
Dass der wie bitte?
Der Magenpförtner, dass der nicht mehr schließt. Das gibt es ganz häufig, also dass man wirklich sein Leben lang damit zu tun hat, dass immer wieder die Nahrung hochkommt. Ich hatte starken Haarausfall. Generell, es ging mir einfach nicht gut. Also ich war tatsächlich einfach mangelernährt, obwohl ich nicht untergewichtig war. Das ist ja auch so ein Thema. Also man nimmt zwar genug Kalorien zu sich, weil in den Fressanfällen der Körper natürlich alles bei sich behält, also an Kalorien, was er so braucht, weil der Körper immer im Überlebensmodus ist. Aber was ich damals in den Fressanfällen gegessen habe, es waren halt leere Kalorien. Dementsprechend war ich mangelernährt, definitiv. Und das musste erstmal wieder in Ordnung gebracht werden.
Danke dir.
Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich wünsche euch noch einen schönen
Danke.
Abend.
Ciao,
ebenfalls.
Danke. Ciao.
Alles Gute. Einen Punkt habe ich noch vergessen zu den körperlichen Auswirkungen, den möchte ich noch kurz ergänzen. Und zwar gibt es mittlerweile auch ganz interessante Studien dazu, dass bei Anorektikern der Magen schrumpft. Das heißt, wenn die dann wieder anfangen zu essen, haben die unglaublich schnell ein Sättigungsgefühl. Also wenn der Therapeut daneben steht und sagt, ey, das war jetzt aber noch kein halber Teller, jetzt mal mehr essen, dann sagen die zu Recht, ich platze gleich. Ne? Also das ist wirklich, der Magen muss sich auch wieder dran gewöhnen. Und genau andersrum bei den Bulimikern, durch diese Fressattacken, wo ja oft also Unmengen an Kalorien auf einmal reingezwängt werden, da sind wir dann nicht mehr bei 500 Kalorien pro Essen, sondern bei mehreren tausend oft, dass der Magen sich weitet. Das heißt, das Sättigungsgefühl kommt zu spät. Also man schafft es ganz schlecht, ein gutes Sättigungsgefühl zu bekommen, wenn man dann nur die Hälfte isst oder nur ein Viertel von dem isst, was man eigentlich in Anführungszeichen gewöhnt ist, obwohl das eigentlich genug wäre für den Körper.
Lena, du redest ja auch sehr offen und zeigst auch sehr offen, was Bulimie auch körperlich machen kann. Was kann Bulimie anrichten und hat sich da bei dir auch ein bisschen was gebessert?
Bei mir waren, also körperlich, mir war es ja oft schwindelig. Ich meine, bei mir war es so, ich habe jetzt nicht während dieser ganz schlimmen Bulimie-Phase habe ich jetzt nicht gehungert, aber ich habe so gut wie alles, was ich zu mir genommen habe, wieder versucht loszuwerden. Und dementsprechend, mir war oft schwindelig. Ich hatte oft Kreislaufzusammenbrüche. Meine Zähne haben sehr gelitten, wobei man sagen muss, ich habe von Haus aus kein besonders gutes Zahnmaterial und das sind mir die Zähne abgebrochen. Ich hatte eine Wurzelbehandlung nach der anderen, wahrscheinlich auch wegen der Mangelernährung, weil ich habe mich sehr, sehr schlecht ernährt damals, wenn ich mich ernährt habe. Das mit dem Magen und mit dem, man braucht gar nicht mehr viel, um sich übergeben zu können, das kenne ich. Das hat bei mir sehr früh eingesetzt. Also ich kann das mehr oder weniger frei machen, so wie ich will. Was mir in der Genesung dann ein bisschen, das hat mir schon am Bein gestellt, weil ich gedacht habe, hey, es geht doch so einfach und dann kann ich es doch einfach machen. Also da musste ich mich dann schon zusammennehmen und sagen, Lena, nein, das, du weißt genau, aus dem einen Mal kann sehr schnell ein jedes Mal werden. Reiß dich zusammen, mach das mal nicht. Haarausfall hatte ich auch, aber es war jetzt nicht so schlimm, dass ich gesagt hätte, das war so das Hauptproblem. Ich sage es immer wieder in meinen Videos, ich habe das Gefühl, vom Kopf her habe ich sehr gelitten. Meine Konzentration, selbst jetzt, wo ich sagen würde, ich ernähre mich gut und ich ernähre mich gesund, ist nicht mehr so gut, wie sie vor der Essstörung war. Ich habe das Gefühl, ich merke mir Sachen nicht mehr ganz so gut. Ich weiß nicht, ob das alles direkt mit der Essstörung zu tun hat, weil ich habe schon lange Zeit Depressionen. Ich weiß, dass das auch damit zusammenhängen kann. Aber ich denke, es hat auch mitgespielt. Das hat nicht unbedingt geholfen. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die viele Leute auch nicht bedenken, wie sehr eine Essstörung auch noch, wenn sie schon vorbei ist, wie sehr man unter den Folgeschäden leiden kann. Weil viele denken, man geht in Recovery und hat dann ein gesundes Gewicht und das war's dann, aber das ist es dann, das ja, ist es nicht.
Früher dachte man das ja auch in den Kliniken, da wurde man ja erstmal, je nachdem was man hatte, wurde man vollgemästet oder man hat halt seine Mahlzeiten gehabt, Klo wurde abgesperrt und dann musste man schauen, wo man zurechtkommt. Da hat sich ja jetzt Gott sei Dank auch schon viel gebessert. Thema sich jemandem anvertrauen. Ihr beide, also Sina und du, ihr habt ja einen YouTube-Channel, das heißt, ihr seid damit ja sogar in der Öffentlichkeit, genießt da auch viel Wohlwollen und Vertrauen eurer Zuschauer. Aber was ist jetzt mit denen, die jetzt schon gar nicht an die Öffentlichkeit gehen können, aber auch komplett drin stecken und sich da einfach niemanden anvertrauen würden? Ich meine, solche Fälle gibt es ja auch. Whatever, was würdest du solchen Menschen raten?
Mir schreiben sehr viele Leute Nachrichten. Es geht mir schlecht. Ich weiß genau, ich bin essgestört, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Und ich meine, klar habe ich Erfahrungen, aber im Grunde genommen bin ich eine Privatperson. Ich bin YouTuberin. Also ich fühle mich dabei auch nicht wohl, Leuten wirklich Ratschläge zu geben im Sinne von, mach das oder probiert das. Das, was ich die Leute als erstes frage, ist immer, gehst du in Therapie? Hast du schon mal professionelle Hilfe in Anspruch genommen? Weil ich kann ich dir sicher nicht so weiterhelfen, wie es ein Therapeut oder eine Therapeutin kann. Und viele haben aber da so riesen Scham davor. Die sagen, die fühlen sich ekelhaft oder sie denken, das ist so ein Teenie-Thema, dass man, wenn man das hat, wenn man älter ist, ist das irgendwie so komisch. Oder es ist schon alles leider sehr schambehaftet. Aber ich rate den Leuten immer, sucht euch irgendwie Hilfe, egal ob das mal vorerst durch Online-Angebote ist, weil die gibt es ja auch, dass man online an Therapeuten anschreiben kann. Das gibt es auch anonym und kostenlos. Oder ob man wirklich fix zu einem Therapeuten geht, das finde ich ist immer ein erster wichtiger Schritt.
Lora München. Die Plattform für bürgerschaftliches Engagement auf der 92.4.
Ich habe ein paar Links gespeichert, wo man da hinschreiben kann. Mhm. Das schon.
Da könnt ihr auch gerne mal bei der Lena, das möchte ich sowieso empfehlen, schaut gerne mal bei Hallo Bulimie vorbei, das ist im Internet auffindbar. Und Sinas Kanal ist ja Mut im Bauch, also ich kann beide wirklich wärmstens empfehlen. Also es geht halt einfach um das Thema Genesung von Essstörungen und ich finde es einfach viel besser, wie wenn man sich jetzt irgendwas, also das ist wirklich was, wo ich sagen kann, darauf kann man irgendwie vertrauen. Weil es gibt ja auch so viel Zeug, was einen tatsächlich komplett zurücktriggern kann. Frau Lorenzen, kennen Sie sich da aus? Was halten Sie davon, dass es ganz viele Thema so Fitness-YouTuber gibt, die sich einen Tag lang vollstopfen? Das sind dann so 10.000 Kalorien-Challenges. Teilweise bis zum Erbrechen und die kleinen Kiddies, ja, auch Jugendliche, mal die am meisten gefährdet sind. Ja, was halten Sie davon?
Rhetorische Frage, oder?
Ja, aber ernsthaft, sagen Sie mal gern was dazu.
Ich finde es wirklich verantwortungslos, weil gerade Sport ist für viele ein Thema, wo wir alle wissen, egal welche Studie man aufmacht, Sport ist sowas total Sinnvolles, Schönes oder sollte es sein, was Gesundheitsförderndes. Und es ist oft etwas, was wir aufgrund unserer Schulsporterfahrungen oder was auch immer für andere Erfahrungen mit was Negativem verbinden. Ne? Im Sinne von, es ist ja schön, wenn andere das können, aber ich kann es nicht, Sport ist Mord und so weiter und so fort. Deswegen ist es ein sensibleres Thema, als man meinen sollte für viele. Und ich weiß leider aus eigener bitterer Erfahrung, dass man auch mit ganz schlechten Erwartungen oft rangeht, dann oft ins Übertraining kommt. Es fühlt sich einfach nur scheiße an, wenn man Sport treibt und bis man da so seinen Zugang gefunden hat, wo man wirklich merkt, okay, das bringt was, es tut mir gut und ich habe sogar Spaß dabei. Das ist leider echt ein harter Weg und ich finde solche Challenges, das könnten meinetwegen Profisportler unter sich machen, die eh schon den Zugang haben, ein gutes Körperempfinden und genau wissen, wo ihre Grenzen sind. Aber Kindern und Jugendlichen, na, eher Jugendliche als Kinder oder junge Erwachsene, die gerade mit ihrem eigenen Körper hadern und vielleicht noch eine Essstörung haben oder auf dem Weg dahin sind, und irgendwie Motivation suchen, mal in die Gänge zu kommen. Ich würde sagen, das macht mehr kaputt, als es irgendwem bringt. Finde ich nicht gut.
Früher hat man den Spruch, dass die Eltern oder halt auch immer Großeltern haben gesagt, mit Essen spielt man nicht. Und wir Kinder dann halt immer so. Aber ich glaube, ich weiß jetzt auch ein bisschen, also seitdem es so einen komischen Content auf YouTube gibt, glaube ich, weiß ich, was damit gemeint ist. Mit Essen spielt man nicht. Das war wahrscheinlich dann genau das.
Ja, ich meine, es ist auch, Essen ist ja eigentlich, im Grunde genommen, es ist was Lebensnotwendiges. Und es ist natürlich schön, wenn dann auch noch Genuss dazukommt, wenn man sich was gönnt, wenn man sich was Gutes damit tut. Aber Essen als Unterhaltung, Essen als Kompensation, das sind alles so Sachen, das sollte es dann nicht sein. Genau. Auch das, was Sina vorher gesagt hat, mit man ballert sich weg mit Videos, während man isst. Das merke ich, das ist etwas, womit ich auch bis heute noch zu kämpfen habe, weil eigentlich sollte man das nicht tun. Man sollte sich hinsetzen, essen und einfach das Essen genießen und es zu was machen, was es nicht ist.
Also Lena kocht übrigens leckere Gerichte auf ihrem YouTube-Kanal. Hallo Lena.
Erwartet keine Meisterküche, ich kann nicht gut kochen, aber...
Ah ja, komm. Es ist schon, also ist mal eine Inspiration, oder? Aber ich glaube, dir geht es ja auch ein bisschen um was anderes, ne?
Ja, na, es geht einfach darum, so direkt mit Essen zu befassen, etwas nach Rezept kochen, wo man nicht selbst rumgedoktert hat und sagt, okay, ich gebe zuerst dies weg und das weg und Öl gehört gar nicht erst rein. Das ist ja alles eher was essgestört ist und daraus wieder was zu machen, was eben nicht so essstörungsbelastet ist. Das ist eben mein Ziel mit Esskochen, dass es was Lustiges, was Leichtes, was Entspannendes sein kann. Das ist immer so mein Ziel. Also ich hoffe, dass es auch so rüberkommt, dass es einfach so ist wie, ja, hey, wir stehen jetzt da und wir machen uns was zu essen und probieren wir uns mal aus, nehmen wir Sachen in unsere Ernährung, die wir vielleicht lange nicht mehr drin hatten. Also
ich glaube, du nimmst da auch einigen deiner Zuschauer auch ein bisschen die Angst davor. Also das denke ich halt schon, dass das auch, insofern ist das ein guter Beitrag.
Wir nähern uns schon fast dem Ende unserer heutigen Folge, aber...
Oh, schön. Nee, es war auf jeden Fall nicht die letzte Folge, aber ich denke, es war jetzt mal ein guter Auftakt. Und ja, und auch Frau Lorenzen, zum Thema Epidemiologie, es ist jetzt nicht mein Lieblingswort. Tatsächlich ist es auch kein lustiges Thema.
Versteht auch kein Mensch, ne? Also wie häufig und bei wem kommt vor, auf gut Deutsch. Also bei Bulimie sind es 90-95% Frauen, die betroffen sind, was ja zu unserer Frauenrunde heute auch passt. Trotzdem, also das ist dann nochmal ein eigenes Thema, ne? Wenn Männer betroffen sind, die finden noch viel weniger Repräsentation jetzt irgendwie in Selbsthilfegruppen und so weiter. Es kommt halt auch bei Männern vor. Und tendenziell sehen wir sogar, dass Essstörungen bei Männern zunehmen. Ganz deutlich in der jungen Altersgruppe. Wie schon mehrmals im Gespräch anklang, sind es meistens Jugendliche und junge Erwachsene, die davon betroffen sind. Und da sieht man auch ganz klar eine gesellschaftliche Komponente.
Sie sind schon lange Mitglied im LoRa-Förderverein? Das freut uns natürlich. Aber haben Sie schon versucht, Ihre Nachbarn, Ihre Freunde und Bekannte für LoRa zu gewinnen? Nein? Na, dann aber mal los. Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de. Noch einmal www.lora924.de. Oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Unsere Telefonnummer 480-2851. 480-2851. LoRa München, Ihr freies Radio auf der 92.4.
Und was ist mit den Schönheitsidealen und den Medien? Folgendes sagen unsere Expertinnen dazu.
Ein Professor von mir, sehr geschätzt habe an der Uni, der erzählt es mal, dass da einfach das auch Kongressen gut beobachten konnte. Ich weiß nicht mehr, welches es war. Es war ein afrikanisches Land, was gerade dabei war, sich zu digitalisieren. Also vorher gab es dort weder wirklich Fernsehsender oder auch viele Fernsehgeräte, Internet sowieso nicht. Der Kongress fand wohl im Abstand von ungefähr 10 Jahren statt. In dem einen Fall waren die Medien noch nicht angekommen. 10 Jahre später waren sie angekommen. Der sagt, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Als er das erste Mal da war, waren die Leute gut gebaut, wenn nicht übergewichtig. Gerade die Studenten auf dem Campus. Und als er nach 10 Jahren wiederkam, lauter unglaublich schlanke junge Mädchen und Frauen. Das ist auch mit Studien gut belegt. Immer wenn das Fernsehen Einzug hält oder auch das Internet, entdecken die Leute plötzlich Anorexie und Bulimie. Das heißt, wir haben hier ganz klar, auch wenn das jetzt schon Binsenweisheit ist, ein Schlankheitswahn, ne, der in unseren Medien auch sehr populär vertreten wird. Gott sei Dank gibt es mittlerweile gegenteilige Bestrebungen und diese ganz schlimmen Markermodels verschwinden immer mehr von den Laufstegen, aber das gibt es halt schon noch. Und worauf sich halt jeder irgendwie gefasst machen muss, ist, wenn er in Therapie geht, ist, dass dahinter meist eben doch andere Themen stecken. Diese jungen Frauen, die da nach 10 Jahren plötzlich Magersucht zu kämpfen hatten, die waren sicherlich vorher auch nicht gesund. Da wird schon irgendwas gewesen sein und das hat sich dann diesen Ausdruck gesucht. Meistens steckt dahinter eben doch irgendwie entweder eine Depression oder vielleicht sogar eine Persönlichkeitsstörung. Trauma steckt auch oft ganz dahinter und letztlich wird man sich dann doch damit auseinandersetzen müssen. Ich glaube, das muss man immer im Hintergrund behalten. Und bei dieser jungen Gruppe der Betroffenen steht das Aussehen einfach so zentral im Blick, wenn es um den Selbstwert geht. Also junge Frauen werden halt leider immer noch ganz oft nach ihrer Attraktivität bewertet, körperlichen Attraktivität. Und ich glaube, deswegen ist das so ein Riesenthema. Also es ist übrigens sowieso krass, wie viele junge Frauen Diäten betreiben, jetzt auch ganz ohne eine Essstörung, ne? Oder wie oft sie am Tag sich irgendwie in den Bauch kneifen, um zu gucken, wie viel Fett da jetzt gerade vorhanden ist. Auch da gibt es Studien zu, das ist erschreckend. Und ich merke so am eigenen Leib, jetzt wo ich zum Beispiel Mutter geworden bin und mich Tag und Nacht um ein kleines Baby kümmere, ist mir das gerade sowas von egal. Also die Prioritäten haben sich so krass verschoben. Obwohl ich durchaus früher auch auf der Waage stand und dachte, kannst du mal wieder Sport machen?
Nee, sie nicht.
Auch hier, ne?
Aber ehrlich.
Doch. Ja. Also ich habe jetzt überhaupt keine Essstörung, ne? Auch nie dazu geneigt. Aber das ist so was ganz Verbreitetes, finde ich, als junge Frau auf sein Gewicht zu achten oder auf sein Aussehen zu achten. Und wenn dann plötzlich andere Prioritäten auftauchen, dann kann man das Glück haben, dass auch ein bisschen wieder dann nicht von allein verschwindet, bei einer echten Erstörung nicht. Aber dass es so ein bisschen in den Hintergrund treten darf.
Und das ja, aber bei, ich finde auch, weil Sie das sagen, also ich finde durch so eine Essstörung, wenn die so richtig krass ist, wie bei unseren beiden Betroffenen, gell, dann treten ja auch andere Qualitäten komplett in den Hintergrund. Also man besteht daran ja. Teilweise, dann läuft man quasi noch wie so ein, ich nenne es jetzt mal, ne, wie so ein Zombie eigentlich durch. Oder ich weiß jetzt nicht, Lena, ob das so ist. Ist es so?
Das ist ja sogar eines der Diagnosekriterien. Ja. Also dass alles sich im Leben quasi nur noch um das Essen dreht, dann spricht man unter anderem von der Störung, weil das so einen viel zu großen Raum einnimmt.
Ja. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Das ist ja dann das ganze Denken, das ganze, alles, was man macht. Ich meine, ich hab so oft von Essen geträumt. Bis heute habe ich immer noch wiederkehrende Träume von Supermärkten, wo ich doch den Supermarkt renne und denke, ich muss dies kaufen und ich muss das kaufen. Es ist unglaublich, wie sich das manifestiert im Kopf. Aber das Interessante ist, bei mir, als ich meinen Sohn bekommen habe, da war das genau dasselbe. Ich meine, da war ich immer noch essgestört, aber da war das so egal, weil da war der Kleine da und ich habe gedacht, ich kümmere mich jetzt um ihn. Und alles andere war einfach weg. Das war von der Essstörung her gesehen, war das total entspannt. Also es war schön, einfach mal was anderes zu haben als die Essstörung.
Du triffst ja auch noch deinen Sohn. Ich glaube, das tut ja auch eigentlich wahnsinnig gut dann, oder? Also jetzt mit dem Coronavirus war es bestimmt schwieriger für alle, glaube ich, die halt unter irgendwas leiden. Aber vielleicht ja auch eine Chance, irgendwie ein bisschen zu wachsen.
Und mit was kann man sich besser beschäftigen, wenn man eh schon anfällig für Essstörungen ist?
Ich meine, ich würde lügen, wenn, ich meine, ich war nie so ein Germany's Next Topmodel-Schauer oder so, also nie, das hat mich nie interessiert, weil ich habe mir gedacht, das ist einfach nur Zickenterror und das, ich weiß nicht. Aber ich habe mir schon sehr viele Sachen und Sendungen und Serien angeschaut, die alle was mit Gewicht und Abnehmen und Essen zu tun haben. Also man fixiert sich dann auch sehr auf das Thema. Und ich hoffe ja auch, wenn Leute sich so sehr aufs Thema fixieren und wenn sie es dann auf YouTube suchen, so was gibt es zum Thema Essstörungen, dass sie dann eben Inhalte finden, die, ich möchte jetzt nicht sagen nur meine Inhalte, aber einfach Inhalte, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, aber auf gesunde Art und Weise, weil ich habe das Gefühl, da bleibt dann auch ein gesunder Anteil in ihnen ernährt oder gesund oder bei Kräften, der so ein bisschen wach gehalten wird, so hey, es gibt auch noch was anderes außer hungern, sich übergeben. Man kann es auch noch anders lösen, was auch immer einen beschäftigt.
Hilft es auch mit einem Fünkchen Humor, der Erkrankung zu begegnen?
Definitiv.
Letztens in der Selbsthilfegruppe war eine Krankenschwester, die hat auch gesagt, ohne schwarzen Humor kommt man nicht durch den Alltag.
Weitere Anlaufstellen findet ihr übrigens im Internet. Und zwar gibt es bei uns hier in München das Therapienetz Essstörung. Das findet ihr in der Sonnenstraße 2, Nähe Stachus, Internetadresse tnes.de. Des Weiteren gibt es Anat. Anat ist in der Potschi-Straße 5, U-Bahn-Haltestelle Potschi-Straße. Die findet ihr unter anat.de. Und die Caritas-Ambulanz in der Arnulfstraße, Donnersberger Brücke.